MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Ivo Makota. Seit gut einem Jahr gibt es das Haus am Ostfriedhof. Ein Zentrum für Trauerpastoral. Mit dem Gebäude will die Erzdiözese München und Freising einen offenen, niederschwelligen Ort der Begegnung und Begleitung anbieten, so die Leiterin Sonja Eichelbaum.
Es geht genau darum, schlicht für den Menschen da zu sein. Unabhängig von Religionszugehörigkeit, von Kultur, von Herkunft, egal. Es geht um den Menschen und es geht darum, welche Frage, welches Bedürfnis hat dieser Mensch jetzt gerade? Sucht er eben nur Orientierung? Möchte er ein Gespräch? Geht es darum, was bringen die Menschen jetzt im Gepäck mit? Und wir versuchen dorthin drauf zu antworten und entsprechend auch Angebote zu entwickeln.
Ein Team von katholischen und evangelischen Seelsorgern unterstützt Trauernde und Ratsuchende auf ihrem Weg. Hilfe bekommen sie von 13 geschulten Ehrenamtlichen. Hier direkt am Ostbahnhof, am Ort von Tod und Trauer, bieten sie Gespräche und auch Trauerfeiern an. Die Seelsorger stellen sich dabei auf die unterschiedlichsten Situationen ein.
Alle möglichen Menschen docken hier bei uns an. Die Grabbesucher, die vorbeikommen, die in die Gastronomie gehen, schnell einen Kaffee trinken noch. Die Gäste, die eine Trauerfeier bei uns im Haus wollen, sei es bei uns in Seelsorge, sei es in Gastronomie oder in der Kombination. Es kommen Menschen bei uns an, die Orientierung suchen. Wo ist denn mein Grab? Wo kann ich denn jetzt die Urne finden? All sowas. Es kommen alle möglichen, diejenigen, die ein Gespräch tatsächlich auch suchen oder eine Führung haben wollen, auch das ist nicht selten, können Sie uns mal das Haus zeigen. Es kommt Politik, Bezirksausschüsse, alles Mögliche kommt zu uns in den Anfragen, in den Vorortbesuchen und möchte das Haus sehen und möchte von uns hören, was machen wir denn da, welche Erfahrungen sammeln wir.
Etwa 14 Monate nach der Eröffnung des Trauerpastoralen Zentrums ist Pastoralreferentin Sonja Eichelbaum mehr als zufrieden. Die Einrichtung des Erzbistums wird durchwegs positiv angenommen.
Die Menschen sind sehr begeistert und sehr dankbar dafür, dass sie in dieses Haus kommen können. Von der Toilette angefangen bis hin zu der Gastronomie essen gehen zu können und zur Seelsorge dort Gespräche führen zu können, ist die Dankbarkeit sehr, sehr groß.
Aber das Haus am Ostfriedhof ist nicht nur eine Anlaufstelle für Menschen in Trauer und Ratsuchende. Ein Fortbildungsprogramm und Infoabende sprechen gerade Haupt- und Ehrenamtliche an, die mit Trauer und Erinnerungskultur zu tun haben. Im kommenden Herbst wird das Programm noch einmal ausgeweitet.
Geplant ist ein neuer Trauerbegleiterkurs, organisiert und durchgeführt von der Domberg Akademie bei uns in unseren Räumen. Wir werden ab Herbst auch Trauergruppen beginnen, verschiedener Art, Trauergesprächsgruppen, auch eine mehr körperorientierte Gruppe mit Meditationsangebot. Auch eine Ausstellung wird es bei uns geben, die Ausstellung Totentanz der Künstlerin Angelika Eberhardt in mehreren Wochen zu sehen.
So ist das Haus am Ostfriedhof mit seinem Angebot breit aufgestellt und offen für jeden, ganz unabhängig von Religion und Herkunft. Willi Witte für das MKR.
Ja, im Büro beim Tippspiel mitmachen oder bei Freunden eine Runde pokern. Das macht Spaß. Gut 200.000 Menschen in Bayern haben allerdings ihr Spielverhalten nicht mehr wirklich im Griff. Darauf macht der Aktionstag am morgigen Mittwoch gegen Glücksspielsucht aufmerksam.
Sich in Abendgarderobe an den Roulette-Tisch setzen oder eine Münze nach der anderen in den Automaten werfen, solche Bilder hat manch einer vielleicht im Kopf, wenn es um Spielsucht geht. Doch nicht nur im Casino oder in der Spielothek wird gezockt. Vor allem das Internet macht den Zugang zu Glücksspielen sehr einfach. Eine Gefahr, auf die der Aktionstag auch hinweisen möchte. So Konrad Landgraf, Geschäftsführer der Landesstelle Glücksspielsucht in Bayern.
Glücksspielsucht ist im Vergleich zu anderen Suchtarten, wie zum Beispiel einer Alkoholsucht oder einer Drogenabhängigkeit, immer noch ein Randthema und soll einfach weiter ins Zentrum der Öffentlichkeit gerückt werden.
Oft bleibt eine Glücksspielsucht lange Zeit verborgen. Die Betroffenen schämen sich und versuchen, verlorenes Geld wieder zurückzugewinnen. Dieses ganz typische Verhalten nennt man Chasing, erklärt Suchttherapeutin Beatrice Dittelbach.
Das bedeutet, dass Spielerinnen schon merken, dass sie viel verloren haben und sich dann sagen, okay, jetzt habe ich gestern 200 Euro verloren, aber morgen gehe ich nochmal hin und dann hole ich die wieder raus. Dann habe ich sozusagen meine Schuld, die ich ja verspielt habe, wieder wettgemacht. In den meisten Fällen klappt das natürlich nicht, sondern es ist eher so, dass man zwar versucht, das Geld wieder reinzuholen, aber dann am nächsten Tag halt noch mehr verspielt und sich noch weiter verschuldet.
Ein Teufelskreis. Ist das Geld dann aus, schrecken viele auch nicht davor zurück, sich etwas von Angehörigen zu nehmen. Als Diebstahl wird das meistens nicht gesehen.
Natürlich mit der Intention, ich lege das später zurück, weil ich gewinne ja heute. Das ist kein Problem, das ist ja nur ein Ausleihen. Also gar nicht so dieses wirklich, ich klaue jetzt was bewusst, weil ich irgendwie böse Absichten habe, sondern meistens ist es, ich versuche ja wieder meine Schulden irgendwie wettzumachen und das ist jetzt ja nur kurzfristig wie so ein kleiner familiärer Kredit und dann lege ich es wieder zurück.
Alleine aus der Sucht herauszukommen ist sehr schwer. Deshalb will der Aktionstag gegen Glücksspielsucht auch über Hilfsangebote informieren. Wer einen kleinen Selbsttest machen will, um zu sehen, ob sein Spielverhalten im grünen Bereich liegt, der kann sich zwei einfache Fragen stellen, so Konrad Landgraf.
Ob man jemals einen Menschen, der einem wichtig war, bezüglich des Glücksspielens angelogen hat? Und zum anderen, ob man jemals das Bedürfnis verspürt hat, immer mehr Geld für das Glücksspiel einzusetzen? Wenn man eine dieser beiden Fragen mit Ja beantwortet, sollte man zumindest abklären lassen, ob man nicht ein Glücksspielproblem hat.
Das geht zum Beispiel bei den Suchtberatungsstellen der Caritas oder der Landesstelle Glücksspielsucht in Bayern. Lydia Jäger für das MKR.
Morgen am Tag gegen Glücksspielsucht sind die Beratungsstellen am Stachus vor Ort. Kaum zu übersehen mit einer Riesenzeitung wollen die Mitarbeiter dort mit den Menschen ins Gespräch kommen und zum Thema Glücksspielsucht informieren. Seelenorte sind Orte, die uns einfach gut tun, weil sie eine besondere Lage, eine einzigartige Geschichte haben oder weil man hier ein beeindruckendes Glaubenszeugnis findet. In unserer Serie zu diesen besonderen Plätzen schauen wir heute nach Glonn in den Landkreis Ebersberg. Hier fließt, etwas außerhalb von Glonn, das Frauenbründel. Die kleine Quelle liegt sehr malerisch direkt am Waldrand.
Seelenorte im Erzbistum München und Freising.
Heute das Frauenbründel bei Glonn. Den Namen Frauenbründel trägt der Ort, weil er der Gottesmutter Maria geweiht ist, erklärt Brauchtumsexpertin Dorothea Steinbacher.
Es gibt diese Kapelle und die Quelle nachgewiesenermaßen mindestens seit dem 16. und 17. Jahrhundert, wo die Marienwallfahrten und auch das Frauenbründel, Frau meint ja die Mutter Gottes, wo die Marienwallfahrten sehr zugenommen haben, weil die Menschen in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges voller Not und Hunger und Krankheit sich an die Mutter Gottes gewendet haben mit der Bitte um Heilung.
Und auch, dass die kleine Kapelle des alten Wallfahrtsortes direkt über der Quelle steht, kommt nicht von ungefähr. Schließlich war es vor 400 Jahren allein schon eine Besonderheit, dass frisches, unverseuchtes Wasser von selbst an die Oberfläche kommt. Und es gilt als heilkräftig, sodass die Menschen schon damals wegen aller möglichen Krankheiten zur Quelle kamen. Die ältesten Motivbilder in der Kapelle stammen aus den 1630er Jahren und auch heute noch kommen die Menschen mit Flaschen und Eimern, um das Wasser zu schöpfen. Sie vertrauen nicht nur dem Wasser, sondern auch der Mutter Gottes vom Frauenbründel. Und so sind die Wände voll von Kreuzen, hinter Glasbildern, Wachsopfern und Klosterarbeiten.
Weg und Ziel. So kommt man hin.
In Weiterskirchen bei Glonn biegt man in der Ortsmitte links ab und folgt dem Schild Frauenbründel. Nach etwa 500 Metern parkt man links von der Straße, geht etwa 5 Minuten durch den Wald und folgt dabei den Kreuzwegstationen bis zur Kapelle mit dem Brunnen.
Freizeit und Erlebnis. Das ist sonst noch geboten.
In der Gegend um Glonn gibt es wunderbare Rad- und Wanderwege, einige Seen und viele Ausflugsziele wie Schloss Maxlrein mit Brauerei oder die Hermannsdorfer Landwerkstätten.
Orte für die Seele im Münchner Kirchenradio.
Egal ob Regen oder Sonne, derzeit geht's für viele Menschen aufs Oktoberfest hier bei uns in München. Auch die Bewohner des Senioren- und Pflegeheims Vizentinum. Am Dienstag war es wieder soweit und eine Gruppe rüstiger Senioren hat sich mit ihren Begleitern auf den Weg ins Bierzelt gemacht.
Standesgemäß im Trachtenjanker oder der feinen Bluse, teils mit Rollstuhl und Rollator, ging's zur Theresienwiese. Ein Highlight jedes Jahr im Herbst, das das Vizentinum seinen Bewohnern ermöglicht. Tagesbetreuer Georg Fleischer macht seinen Leuten gerne diese Freude.
Weil dadurch Erinnerungen geweckt sind, Oktoberfest gehört zu München. Das war für die meisten unserer Bewohner das Leben lang so. Und das ist schön, wenn die jetzt im Altenheim nochmal die Wiesen genießen dürfen.
Eingeladen wurden sie vom Sozialreferat der Stadt. Die Fahrt mit dem Taxi und das eine oder andere Lebkuchenherz machen der Förderverein des Vizentinums möglich. Natürlich muss so ein Besuch auch gut geplant werden.
Weil im Vorfeld muss man schon mal schauen, welche Bewohner wollen, welche können. Und dann direkt in dem Moment muss man noch mal schauen, dass man die Medikamente für die Bewohner dabei hat, dass die Bewohner richtig angezogen sind, dass man in kleine Taschen verpackt, weil ein großer Rucksack geht nicht. Es klappt, aber ich muss jetzt dann auch gleich Medikamente verteilen, ja.
Doch die Mühen lohnen sich. Und natürlich hat Georg Fleischer auch Unterstützung. Für jeden Bewohner ist ein ehrenamtlicher Begleiter mit dabei. So wie Sabine Schweizer.
Ich nehme mir die Zeit gerne, weil ich weiß, es bringt Farbe in den Alltag von den Leuten und sie zehren noch so lange davon, wenn sie so ein Event hatten. Und da kommen ganz viele Erinnerungen auf an früher, als sie selber noch hier waren, mit Familie, mit Freunde. Und mir macht es einfach Spaß zu sehen, wie sie noch lange davon zehren, von diesem Besuch.
Schunkelmusik, knuspriges Brathähnchen und bei einer Runde über die Wiesen den Duft von gebrannten Mandeln riechen. Das weckt Erinnerungen. Den Bewohnern des Vincentinums hat dieser Ausflug zum Oktoberfest sehr gut gefallen.
Sehr schön, das ist sehr interessant. Gute Gespräche, viele nette Leute und das ist wichtig.
Man kann auch teilweise mitmachen, nicht? Also ein bisschen mitsingen und das ist schon sehr schön, die Stimmung.
Herrlicher Ries, das habe ich schon von jeher genossen. Früher schon mit den Eltern und ich wollte ja mich überschlagen mit Schiffschaukel. Aber ich habe mich doch nicht ganz getraut.
Ich bin nicht von hier, also ich staune nur, was hier los ist.
Ja, das ist schön, man sitzt zusammen und in fröhlicher Runde, nicht? Und kann sich unterhalten und posten und so weiter, nicht? Das ist immer schön. Ich bin gern gesellig, nicht? Und so weiter und trinke auch gerne ein schönes Bier.
Und wo könnte man das besser genießen als auf dem Oktoberfest? Lydia Jäger für das MKR.
Landshut in Regenbogenfarben. Die queere Community Niederbayern feiert diesen Samstag, den 27. September, den Christopher Street Day in Landshut. Organisiert vom evangelischen und katholischen Dekanat, gemeinsam mit der queeren Community in Landshut. Meine Kollegin Maria Ertl war vor Ort und weiß mehr.
Wollt ihr Kirche dabei haben, können wir euch überhaupt was bieten? Diese Frage haben Dekanatsreferentin Sabrina Brey und das ökumenische Team als erstes gestellt.
Die Antwort war sehr schnell ein sehr lautes Ja. Und das fand ich deswegen so cool, weil wir viel getan haben, um Vertrauen zu verspielen. Und das wird uns aber gerade wirklich im ganz großen Umfang entgegengebracht. Und deswegen finde ich, ist es ein Riesenprivileg, was wir da machen dürfen.
Ein Gottesdienst für alle und von allen soll es sein, der da vorab am Lenntor auf der Bühne gefeiert wird.
Das nicht über die Köpfe der Community hinweg zu feiern und zu sagen, wir wissen jetzt, was ihr braucht, sondern es wirklich ein Gottesdienst von und mit queeren Menschen, für und mit queeren und nicht queeren Menschen ist.
Das heißt auch, welche Kirche spielt hier gar keine Rolle. Gemeinsam, ökumenisch wird vorbereitet und auch gefeiert. Diakonin Jana-Marie Rotter ist von evangelischer Seite dabei.
Ich finde, dass vor einem CSD ein Gottesdienst einfach reinpasst, weil der CSD ist halt immer noch eine Demo dafür, dass alle Menschen gleiche Rechte haben und gleich sind. Und wenn Menschen irgendwo gleich sind, dann sind sie es vor Gott. Wenn Gott selber sagt, ich bin die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in mir und ich in ihm, dann darf kein Mensch wegen der Liebe verurteilt werden.
Erst war der Plan, ganz normal in einer Kirche zu feiern. Dass es jetzt die Bühne wird, freut auch Vianne Malou, die als Beauftragte für Queerseelsorge in Landshut unterwegs ist.
Natürlich ist es ein Riesenunterschied, ob wir in die Kirche hineingehen oder hinausgehen, dort wo die Menschen sind und jeder kommen kann, sich dazustellen, mitfeiern und offen ist. Und natürlich ist nicht jede Kirche barrierefrei und eine Bühne und jeder kann kommen, mitten in der Stadt ist in jedem Fall viel barrierefreier.
Wer dabei sein will, am Samstag um 11.30 Uhr startet der Gottesdienst zum CSD am Lenntor. Maria Ertl fürs MKR.
Ja, bei diesem durchwachsenen Wetter sind die meisten von uns wahrscheinlich lieber irgendwo drinnen als draußen unterwegs. Das verstehe ich sehr, sehr gut. Wer aber die Tage dennoch was Besonderes sehen will, sollte unbedingt in der Münchner BMW-Welt vorbeischauen. Da gibt's nämlich noch das ja wohl teuerste Autogramm von Papst Leo dem 14. zu bestaunen. Denn vor kurzem hat er ja ein Motorrad signiert. Mike Sommer ist Leiter vom BMW Motorrad Deutschland und war in Rom hautnah mit dabei.
Es war einfach unglaublich. Also der Petersplatz war voll mit ungefähr 40.000 Besucherinnen und Besuchern. Wir durften unser Motorrad durch die Besucher schieben und bis hoch unter dem Balkon des Papstes stellen. So gegen 12 Uhr war es dann soweit, der Papst kam dann auf uns zu, hat gestrahlt, gelacht, er hat sich richtig gefreut und war einfach begeistert von diesem schönen Motorrad. Er hat es dann gesegnet und unterzeichnet und hat sich sogar noch draufgesetzt und am Gas einmal kurz gedreht und das war ein sehr, sehr schöner Moment für uns alle.
Die Maschine gibt es übrigens so nicht im Handel. Das Modell wurde extra für den Papst so designt.
Gemeinsam mit unserem Partner Motorrad Witzel haben wir das Motorrad in Vatikanweiß lackieren lassen, haben die Logos des Papstes aufgebracht. Wir haben sogar die Fußrastenanlagen rot lackiert, damit sie zu den Schuhen des Papstes passen. Und anschließend wurde das Motorrad natürlich gesegnet und signiert. Und die Signatur des Papstes wurde jetzt noch unter Klarlack gepackt, damit da auch gar nichts passieren kann.
Bis zum 8. Oktober steht das Motorrad hier in München bei uns in der BMW-Welt. Also einfach vorbeischauen, anschauen, Fotos machen und vielleicht sogar mitsteigern.
Das Motorrad geht dann in die Motorworld nach München, weil wir werden dort gemeinsam mit Sotheby's dieses Bike am 18. Oktober meistbietend versteigern. Also ich habe einen ganz persönlichen Traum und der ist sehr, sehr hoch. Ich weiß aber noch nicht, ob der realistisch ist, aber ich würde mir wirklich wünschen, ein hoher sechsstelliger Betrag auf jeden Fall. Also sechsstellig muss sein und vielleicht geht es sogar in die Richtung von siebenstellig, weil wir wollen natürlich das gesamte Geld gerne spenden für den guten Zweck.
Große Träume, die Mike Sommer hat, aber auch ein Projekt, das jeden Euro gebrauchen kann.
Ja, wir spenden das Geld an Missio Österreich und dort wird ein Kinderhilfsprojekt in Madagaskar unterstützt, wo Kinder heute unter ganz schlimmen Umständen unter Tage arbeiten müssen. Und das ist ein Schulprojekt, was wir sehr gerne mit dem Geld unterstützen wollen.
Also einfach bis 8. Oktober in der BMW-Welt vorbeischauen. Das Ganze ist täglich offen bis Mitternacht. Eintritt kostet das keinen. Und wer schon mal Bilder anschauen möchte, wir waren schon mal in der BMW-Welt unterwegs. Das Video gibt's auf unserem Instagram-Inhalten-Redaktionskanal. Klicken Sie doch mal rein. Sie sind wieder daheim. Die deutschen Bischöfe haben am Donnerstag ihre turnusmäßige Herbstvollversammlung in Fulda beendet und sind wieder in ihre Bistümer zurückgekehrt. In der Abschlusspressekonferenz hat der Vorsitzende Georg Betzing besondere Schwerpunkte des Treffens zusammengefasst. Mein Kollege Alois Bierl hat das Treffen der katholischen Bischöfe vor Ort beobachtet. Alois, welche Themen spielten denn zum Abschluss eine ganz besondere Rolle?
Die rund 60 versammelten Bischöfe, das sind die Oberhirten der 27 deutschen Bistümer und ihre Weihbischöfe, die sie in ihren Aufgaben unterstützen, die haben zum Schluss eine Erklärung zum Krieg im Heiligen Land abgegeben. Darin verurteilen sie ganz klar den Terror der Hamas, aber auch die Kriegsführung Israels im Gazastreifen. Ebenso, dass die Regierung des Landes völkerrechtswidrige und auch gewaltsame Siedlungsprojekte auf palästinensischem Gebiet unterstützt.
Das Selbstverteidigungsrecht des Staates Israel steht außer Frage. Gleichzeitig beobachten wir aber in den letzten beiden Jahren im Gazastreifen nicht hinnehmbare humanitäre Katastrophen, so muss man es nennen. Wir halten es für notwendig, hier die Regierung des Staates Israel auch kritisieren zu dürfen.
Georg Betzing und die deutschen Bischöfe dringen auf eine schnelle Waffenruhe, eine Freilassung der von der Hamas festgehaltenen Geiseln und politische Verhandlungen. Und sie fordern, dass Hilfsgüter ungehindert den Gazastreifen erreichen können, wo Menschen Hunger leiden, sterben oder zur Flucht gezwungen werden.
Haben die Bischöfe nicht die Befürchtung, dass sie damit den Antisemitismus in Deutschland ermutigen?
Sie verbinden ja die Kritik an der israelischen Regierung mit einem klaren Bekenntnis zum Existenzrecht Israels und sie verurteilen aufs Schärfste die sich ausbreitende antisemitische Stimmung und erst recht antijüdische Gewalt. Das hat Bischof Betzing ganz klar gesagt.
Es ist eine Schande für unser Land. Es muss aufhören damit.
Die Bischöfe haben allerdings große Sorgen, dass generell die Feindseligkeit in der deutschen Gesellschaft zunehmen könnte. Sie befürchten, dass die massive Spaltung in der amerikanischen Gesellschaft und auch in deren Kirche nach Deutschland herüberschwappt.
Wie versuchen denn die Bischöfe dagegen anzugehen?
Zunächst einmal, indem sie die Gläubigen davor warnen, politischen Extremisten auf den Leim zu gehen. Die spekulieren durchaus auf Stimmen konservativer Christen, sind aber in ihren Parteiprogrammen zutiefst antikirchlich und bekämpfen fundamentale Werte des Christentums.
Vertrauen denn die Bischöfe darauf, dass sie immer noch Einfluss auf die Gesellschaft ausüben können?
Ja, auch das war ein großes Thema dieser Vollversammlung. Die jüngste Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung KMU hat ja einen enormen Vertrauensverlust festgestellt. Das hat die Bischöfe während eines ganzen Studientages mit Experten beschäftigt und sie sind sich einig darin, dass auch eine kleiner werdende Kirche mit weniger Geld und weniger Macht viel erreichen kann, wenn sie versucht, ein glaubwürdiger Ort der gesellschaftlichen Versöhnung zu sein und sich für die Benachteiligung Beteiligten einsetzt, also Nächstenliebe lebt und ihre Botschaft klar ausspricht, dass sie in jedem Menschen ein Geschöpf Gottes sieht. Das hat auch der Münchner Kardinal Reinhard Marx in seiner Predigt deutlich gemacht, die in einem der Morgengottesdienste in Fulda gehalten hat. Es geht nicht um uns, um die Zukunft der Kirche, es geht um die Zukunft aller Menschen, hat er dort gesagt. So kann die Kirche glaubwürdig sein und dass Menschen weltweit weiterhin Hoffnungen auf sie setzen, das habe die enorme Anteilnahme an der Wahl des neuen Papstes gezeigt. Und das stimmt Kardinal Marx zuversichtlich.
Vielen Dank, das war mein Kollege Alois Bierl. Er hat die diesjährige Herbstvollversammlung der deutschen Bischöfe in Fulda begleitet, die am Donnerstag zu Ende gegangen sind. Zu ihrer nächsten Vollversammlung treffen sie sich übrigens in Bayern und kommen in Würzburg zusammen. Vor dem Haus mit der Nachbarin ratschen, andere Familien auf dem Spielplatz treffen. Das macht doch unser Viertel erst zu einem richtigen Zuhause. Die Caritas in Rosenheim will genau das fördern. Beim Sozialspaziergang hat sie ihre Projekte für ein gutes Miteinander vorgestellt. Wie zum Beispiel die Plauderbar von den Sozialpädagoginnen Lucia Haas und Brigitte Blank.
Die Plauderbar ist ein mobiles Fahrradcafé, mit dem wir unterwegs sind in der Stadt Rosenheim. Ein Angebot für Senioren in erster Linie, um in Kontakt miteinander zu kommen. Also das heißt ein Angebot gegen Einsamkeit auch, ja. Wir haben eine Seniorin, die tatsächlich zu uns gesagt hat, die Plauderbar oder das, was ich hier an Begegnungen habe, an Kontaktmöglichkeiten, an Lichtblick auch in der Woche, das ist für mich besser als alle Tabletten, die mir Ärzte verordnen können.
Die Seniorin, von der Lucia Haas spricht, die heißt auch Brigitte und ist heute wie jede Woche bei der Plauderbar dabei. Sie ist sich sicher, das umgebaute Rad hat ihr Leben zum Guten verändert.
Ich bin jahrelang nicht mehr aus dem Haus gegangen, nach dem Tod von meinem Mann. Und die haben mich eingeladen zur Plauderbar und seitdem gehe ich jede Woche dahin, wenn es geht. Auch wenn ich Fragen habe oder Hilfe, weiß ich, dass mir da geholfen wird. Ich habe so ein Vertrauen zu den beiden. Für mich ist das einmalig.
Was die Plauderbar für Senioren ist, ist für die Jugendlichen in der Rosenheimer Nordstadt das Sozialraumteam. Franziska Augustin von der Caritas leitet das Team und macht sich mit ihren Mitarbeitern für die Belange der Kinder stark.
Klassisches Beispiel, Jugendliche skaten, ältere AnwohnerInnen finden es zu laut. Gleichzeitig wurde aber der Bolzplatz platt gemacht. Also welche Lösungen können wir hier anbieten? Und zwar mit allen AkteurInnen, die es hier im Sozialraum gibt.
Dass ihre Arbeit wirklich was verändert, das merkt Augustin jede Woche direkt vor Ort.
Wenn ich sehe, wie die pädagogischen Fachkräfte, die eben hier im Stadtteil arbeiten, von den Anwohnerinnen begrüßt werden, wie die hier aufgehalten werden auf dem Weg vom Parkplatz hierher und sagen, ah, servus, mai, ja, wie geht's? Und ah, ja, danke nochmal für den Schulranzen, für meine Enkelin, so und so. Und das, finde ich, beschreibt für mich total, wie die Arbeit eben ist.
Eben direkt mit den Menschen und ganz nah dran an ihrem Alltag. Ob Plauderbar, Bürgerhaus oder Sozialraumteam, solche Caritas-Projekte gibt es in vielen Orten in Bayern. Damit sich niemand mehr in seinem Viertel einsam fühlen muss. Lili Krücker für das MKR.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.